Hab aber, wenn man ganz ehrlich ist, drauf geguckt und gesagt, so hey, ich glaube, da ist deutlich mehr Potenzial. Wir haben jetzt Nachfragesituation bei uns deutlich verbessert. Wir sind jetzt gerade year over year im Vergleich plus 43% mehr Anfragenden sozusagen auf die Objekte. Zum einen ist es tatsächlich die Art und Weise, wie wir Marketing aussteuern, dass wir Marketing jetzt wieder lokal denken, weg von zentral aufgestellten Teams hin zu lokalen Teams. Performance-Marketing nochmal anders zu fahren, insgesamt die Marke nochmal anders zu positionieren. Wie gucken wir darauf? Sehen wir, dass Kleinanzeigen einiges tut, um im Segment stärker zu werden? Definitiv. Die Hauptziele unserer Vertriebsteams knüpfen wir mittlerweile an den Erfolg der Makler. Ja, das heißt, wir sagen, nur wenn Maklerinnen und Makler erfolgreicher werden durch die Zusammenarbeit und wir einen echten Mehrwert liefern, dann werden wir unserem eigenen Anspruch gerecht. Natürlich auch eine gute Message unseren Kunden gegenüber, weil die natürlich wissen, am Ende ist es der Gesamterfolg, den man betrachtet und nicht eine Partei, die sich versucht zu optimieren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch gerade in Abgrenzung zum Marktführer deutlich anders machen wollen.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmarketings ein.
Mein Gast heute ist Dr. Robert Wagner, COO von der Aviv Germany GmbH, dem Betreiber des Portals Immowelt und im Personalunion Geschäftsführer von der Homedy GmbH. Und wir haben heute eine Premiere. Der Robert ist zum zweiten Mal in diesem Podcast zu Gast. Und das hat zum einen den Grund, weil es unsere Erstaufnahme ein sehr beliebter, erfolgreicher Podcast gewesen ist. Und zum zweiten hat sich bei dem Robert jetzt einiges an Aufgaben verschoben, sodass wir auch einen sehr, sehr guten Anlass haben. Und zum dritten, heute ist der Deutsche Immobilienpreis wird heute verliehen, hier im Palladium in Köln, wo du auch auf der Bühne stehst. Ich bin dort Jurymitglied, sodass wir eine Vielfalt an Themen haben. Ich freue mich richtig drauf. Herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast, lieber Robert.
Vielen Dank, Robert.
Dann üblicherweise starten wir mit einer Schnellfragerunde in den Podcast rein. Da wir das schon mal gemacht haben, habe ich mir andere Fragen überlegt.
Sehr gut.
Und zwar sind die Fragen wie folgt. Ja? Wenn du das Wort Immobilienportal hörst, was fällt dir als erstes dazu ein? Du darfst nicht Immowelt und nicht Homeday sagen.
Marktüberblick.
Warum Marktüberblick?
Aus der Kundenperspektive finde ich es bei Portalen immer wahnsinnig klasse zu sehen, was gibt es eigentlich in der Region, was interessiert mich, welche Vielfalt. Und das ist für mich der Hauptgrund, eben ein Portal zu besuchen.
Wenn du nicht CEO und oder COO wärst, was wärst du dann?
Das ist eine gute Frage, ja, die ich mir in letzter Zeit glücklicherweise nicht gestellt habe oder offensichtlich nicht gestellt habe. Ich saniere gerade zu Hause privat was und ich sag mal, der ganze Teil rund um Architektur, rund um die Bauvorbereitung macht mir Spaß. Also das ist etwas, was ich mir durchaus auch vorstellen hätte können, auch damals während der Kindheit. Und ansonsten ist es, glaube ich, mir macht Vertrieb und mir macht eben was Unternehmerisches immer wahnsinnig Spaß und sind eigentlich auch nur die Stationen gewesen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe.
Was sanierst du zu Hause, wenn ich fragen darf?
Wir legen zwei Wohnungen zusammen und bauen eine Maisonette raus. Und das ist schon herausfordernd.
Es gibt ein bisschen Staub zu Hause, ja?
Es gibt ein bisschen Staub.
Was bedeutet das raumtechnisch?
Raumtechnisch im Sinne von?
Ihr müsst jetzt wahrscheinlich während der Zusammenlegung Kompromisse machen, ja?
Wir mussten, also lass mich so formulieren, aus dem initialen Gedanken, dass wir vielleicht so einen Bereich abtrennen könnten, um diesen Staubbereich zu schützen, wurde dann relativ schnell in der Vorbesprechung die Erkenntnis, dass wir ja komplett ausziehen müssen, um den Durchbruch zu ermöglichen. Und das ist durchaus die eine oder andere Herausforderung.
Und das, wie lange dauert dann die Sanierung voraussichtlich?
Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich eine Frage, die ich auch habe. Ja, aber voraussichtlich, denke ich mal, also ich glaube noch, also realistischerweise 3-4 Monate muss ich noch mit.
Okay. Ja. Also, dann wünsche ich auf jeden Fall, dass es schnell geht, ja, und dass ihr wieder schnell ins Heim kommt. Ja, Robert, ich hatte es in der Einleitung schon gesagt, du hast jetzt diese Doppelrolle bei Immowelt und Homeday. Was war denn eigentlich so dein erster Gedanke, als die Initiative gestartet wurde, wir holen den Robert auch zur Aviv?
Ja, also gute Frage. Es war natürlich auch ein Prozess, ja, und es war ein Prozess damals mit dem Homeday Management Team auch. Bei Aviv, bei Immowelt hat sich ja einiges verändert, auch insbesondere im letzten Jahr. Das war so der Startschuss. Es gab ein neues Gruppenmanagement und im Rahmen des Zukommens des neuen Gruppenmanagements wurde dann eben auch eine neue Strategie erarbeitet. Und eine Strategie bedeutet eben, wir gehen zurück in die Ländermärkte, auch mit einem starken Managementteam. Ja, und als das diskutiert wurde und als das klar war, dass diese Veränderung kommt, saß ich damals eben auch mit einem Homeday-Management-Team zusammen. Wir hatten uns die Frage gestellt, also ich habe relativ schnell gewusst, dass für mich das Thema Immowelt eine unglaubliche Herausforderung ist. Und ich finde die Marke klasse, ich finde die Positionierung am Markt klasse, wie sich auch Immowelt darstellt. Hab aber, wenn man ganz ehrlich ist, drauf geguckt und gesagt, so hey, ich glaube, da ist deutlich mehr Potenzial. Und ich glaube, da ist in der Vergangenheit aufgrund der Art und Weise des Setups, wie man aufgestellt war etc., Potenzial liegen geblieben. Und ich sag mal, mit diesem kritischen Blick und natürlich dann auch der Maklerbrille, die wir dann eben auch als Homeday hatten, hatte ich gesagt, so hey, wenn dort eben ein neues Management-Team aufgebaut wird, das wäre was, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, auch mitzugestalten. Und wir haben dann, muss man rückblickend sagen, natürlich ein bisschen, na, wie soll man sagen, ich glaube, ich habe ein bisschen unterschätzt, wie stark diese Sogwirkung von der Immowelt dann tatsächlich auch ist. Ja, weil ich glaube, wir hatten, als wir letzte Mal zwischendurch mal gesprochen hatten, als wir uns irgendwo getroffen hatten, war es ja tatsächlich diese Personalunion und war es auch wirklich so, dass man initial gesagt hat, okay, es gibt ein paar Tage, die macht man das eine Thema, ein paar Tage macht man das andere Thema. Das hat sich aber natürlich jetzt insbesondere im letzten halben Jahr massiv gedreht. Ja, ich glaube, wir sehen, Immowelt hat ein unglaubliches Potenzial. Bei Immowelt haben wir jetzt ein neues Management-Team in Gänze aufgebaut. Thema Sicker als CEO ist dazu gekommen mit wahnsinnig viel Classifieds-Erfahrung. Also er hat Marktplätze die letzten 24 Jahre gemacht, was ein unglaublicher, also unglaublich wertvoll auch ist für uns als Team, weil er natürlich viel, viel Know-how mitbringt. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch mehr Leute aus dem Management-Team, die dann teilweise auf Maklerseite unterwegs waren, teilweise in Portalen gearbeitet haben und wir dadurch eine unglaubliche Vielfalt auch im Management-Team tatsächlich abbilden können. Und wie gesagt, damals saßen wir, als die Option im Raum stand, habe ich dann meinen Hut mit in den Ring geworfen, wie man so schön sagt. Habe aber mich vorher natürlich auch wir hatten dann als Homeday-Management-Team vorher zusammengesessen und haben gefragt, so, okay, was heißt das dann möglicherweise? Was würde das bedeuten? Und sind wir einfach so weit? Und ich glaube, was für mich damals und nach wie vor auch heute noch ein wahnsinnig cooler Schritt war, war eben auch zu sehen, wie dieses Team auch bei Homeday aufgebaut war, dass das überhaupt möglich war. Dass übers möglich war, auch zum einen in der Konstellation so miteinander zu diskutieren, ob das überhaupt sinnvoll ist, und zum anderen aber auch zu sehen, dass das natürlich die Möglichkeit auch ergibt, für alle anderen auch wieder zu wachsen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eben der Hintergrund gewesen oder die Genese. Ja, und wenn man natürlich spielte dann sicherlich auch eine Rolle, dass ich im Aviv-Kosmos dann schon auch ein Stück weit bekannt war durch eben die Homeday-Veränderungen, die ich halt mitbegleitet habe und natürlich auch die Maklerperspektive mitbringen konnte, was ich nach wie vor für einen wahnsinnigen Vorteil halte.
Mhm. Mit Sicherheit. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu deinen ersten Sätzen. Du hast quasi von einer strategischen Neuausrichtung der Aviv gesprochen und dass ihr stärker in die lokalen Märkte wieder reingehen wollt. Bedeutet aber ja auch im Umkehrschluss, dass ihr vorher eher auf europäischer Ebene das Wachstum für die Gruppe gesehen habt und dadurch vielleicht auch der Fokus eher auf paneuropäischen Synergien und Vertriebspotenzialen lag. Ist das dann der richtige Umkehrschluss?
Ja, kann man schon so sagen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, um welche Bereiche wir sprechen. Ja, ich glaube, insbesondere im Bereich Product und Tech, also wenn es dann darum geht, sozusagen, wie bauen wir die Technologie hinter den Marktplätzen, ist das etwas, was auf Landesebene entschieden wird, auf Landesebene gebaut wird, oder ist das etwas, was zentral gebaut wird? über verschiedene Länder ausgerollt wird. Und ich glaube, es gibt ja immer so ein Stück weit ein Pendel auch in vielen Technologieunternehmen zwischen Zentralisierung und Lokalisierung. Und ich glaube, beides hat für die jeweiligen Zeiten und für die jeweiligen Herausforderungen sicherlich Vorteile. Wenn wir aber drauf gucken aus einer Aviv-Perspektive, dann sehen wir natürlich schon, dass die unterschiedlichen Märkte und Länder unterschiedlich sind, ja, und auch unsere Positionierung in den jeweiligen Märkten eine unterschiedliche ist und damit auch unterschiedliche Bedarfe resultieren. Ja, das heißt, wo ich mit einer Immo-Welt bin ich halt in Deutschland, im deutschen Markt, in einer anderen Situation, auch in einem anderen Wettbewerbsumfeld, als jetzt vielleicht Immoweb in Belgien. Ja, und ich glaube, genau diese Diskussion im Sinne von, welche Anforderungen haben wir eigentlich, was ist der Fokus, den wir auch im Produkt setzen sollten. Ich glaube, das sind Dinge, die eben komplizierter sind, wenn man sie auf einer zentralen Ebene macht. Und du verlierst natürlich eine gewisse Nähe dann zu dem Markt und auch zu den Kundenbedürfnissen in deinem Land. Ja. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was wir verändern wollten und jetzt auch verändert haben. Und auch Marketing ist bei uns jetzt nochmal deutlich lokaler geworden. Ein eigenes starkes Marketing-Team, vorher eher die Breite im Sinne von Expertise über unterschiedliche Länder hinweg und dann Spezialisten auf ihren jeweiligen Gebieten. Jetzt aber wieder stärker nochmal mit einem klaren Fokus auf Deutschland, ein deutsches Team und alle Disziplinen vereint unter unserem neuen CMO.
Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viel Prozent machst du Homeday ungefähr und wie viel Prozent machst du Immowelt? Das wird sicherlich schwanken, aber jetzt mal so im Durchschnitt. Und bist du dann morgens Makler und nachmittags Portalmanager?
Ja, also in der Realität, ich würde behaupten, wenn ich jetzt splitten müsste, prozentual würde ich sagen, wahrscheinlich 90-95% Immowelt und 5-10% Homeday. Und zu Homeday kommen ja dann eben auch andere Beteiligungsunternehmen noch dazu. Wir haben ja in der Gruppe unter anderem auch die Neuraum, die als Beteiligung mit dabei ist, die Dimbeck oder Nutzungsdauer, die man kennt, eine M-Pro, eine Umzugsauktion, ja, mit denen wir unterwegs sind. Und in der Konstellation gucken wir natürlich Baudarlehen24 auch als eine Beteiligung von uns. Und in meiner Rolle bin ich eben auch für die Portfolio-Companies verantwortlich. Das heißt, wir machen Check-ins auf einer regelmäßigen Ebene, wo wir eben gucken, wie sieht die Strategie aus, wie entwickelt sich die jeweilige Firma, wo gibt es Synergiepotenziale, die wir vielleicht noch heben können und wo gibt es möglicherweise auch Benefits, die wir dann eben mittelfristig, langfristig unseren Kunden bei Immowelt zugänglich machen können. Ja, und insofern ändert sich mein Hut, ich sag mal, unter der Woche teilweise schon ganz schön. Riesenvorteil, den ich daraus aber sehe, ist, dass ich halt viele Perspektiven einnehmen kann und nicht nur die Perspektive als Portal habe, sondern eben auch sehe, was macht das mit einem Neubau? Was macht das mit einem Makler? Ja? Welchen Einfluss haben die Finanzierungskonditionen? Ja, und all das sind natürlich Diskussionen, die ich dann jeweils mit den jeweiligen Geschäftsführern auch führe und die dann direkt oder indirekt auch Einfluss haben auf unsere Entscheidungen, die wir dann eben strategisch für Immowelt treffen. Mhm.
Das heißt aber, 90-95%, dann bist du ja faktisch nur noch sporadisch eingebunden in wahrscheinlich die größten Entscheidungen bei Homeday und hast letztendlich bei Homeday, das weiß ich auch, durch, ja, durch meine Kontakte in die Homeday rein, das Management auch nachgezogen oder aufgebaut, die deine bisherigen Aufgaben dann auch auf sich verteilt haben.
Ja, korrekt. Ich bin halt für strategische Themen sozusagen oder wenn wir dann Check-ins machen, auch im Sinne von, wie sieht der Plan für dieses Jahr aus, wie sieht der Plan fürs nächste Jahr aus, da bin ich natürlich involviert und nach wie vor auch Sparringpartner auch fürs dortige Management-Team. Aber im Wesentlichen operative Verantwortung liegt bei Benjamin Lorenz, ja, der als Geschäftsführer ja auch nachgerückt ist. Und haben natürlich nach wie vor zu den Kolleginnen und Kollegen engen Austausch und sind ja auch räumlich nah beieinander. Ja, das heißt, ich versuche auch schon auch immer regelmäßig noch auch aus dem Berliner Homeday Office zu arbeiten, ja, weil es ja direkt neben dem Berliner Immowelt Office sitzt. Aber realistischerweise muss man sagen, rein vom Zeitaufwand meiner Seite ist schon der klare Fokus auf der Immowelt.
Diese geringe Doppelrolle, ne? Oder ja. dieser sagen wir mal, einen Makler in der Gruppe zu haben und ein Portal in der Gruppe zu haben, das bedingt ja auch gewisse Konflikte, über die wir schon mal in unserem ersten Podcast gesprochen haben. Nichtsdestotrotz finde ich es jetzt auch nochmal interessant durch diese Rollenverschiebung. Wie gehst du damit um und wie nimmst du diese Interessenskonflikte eben auch wahr? Also ein Home-Day hat natürlich irgendwie ein Interesse daran, möglichst viel Reichweite zu, möglichst wenig Geld zu bekommen zum Beispiel. Ja. Um jetzt mal einen konkret zu benennen, wie geht ihr damit um?
Ja, ich glaube bewusst, aber ich werde ja auch immer wieder und werde auch immer wieder auch von Kunden darauf angesprochen, wie das sozusagen funktioniert und wie das einhergeht. Und ich glaube, also was natürlich ganz klar ist, ist, wir können und wir müssen natürlich Homeday wie jeden anderen Kunden auch behandeln. Alles andere wäre, glaube ich, wäre definitiv nicht fair, ja, und wäre dann eben auch nicht objektiv. Ja, und ich glaube, wir wollen natürlich für insbesondere für alle Marktteilnehmer ein fairer Partner sein, ein Partner auf Augenhöhe. Das kann man, glaube ich, nur glaubhaft machen, wenn man es auch intern lebt. Ja, und deswegen haben wir relativ schnell klar gemacht und auch uns selber gechallenged, wo sind mögliche Interessenskonflikte, wie können wir Interessenskonflikte, wie können wir denen aus dem Weg gehen? Ja, angefangen damit, dass ich in bestimmte Entscheidungen eben nicht mit eingebunden werde oder bei bestimmten Verhandlungen eben nicht mit am Tisch sitze, um einfach klarzustellen, wer dort die operative Verantwortung trägt und eben auch gar nicht erst diese Gedanken aufkommen zu lassen. Und gleichzeitig sehe ich es aber, und das finde ich auch ganz spannend, immer mehr Kunden, mit denen ich spreche auf größeren Veranstaltungen, wie zum Beispiel heute Abend auf dem DIP, dann sicherlich auch, sehen es eben auch als Vorteil. Weil sie natürlich sagen, da ist ja jemand mal, der die andere Seite eben auch kennt, der die Perspektive kennt, der eben auch weiß, was uns Maklern wichtig ist. Ja. Und da muss man fairerweise sagen, den Maklern ist natürlich auch sind natürlich unterschiedliche Dinge wichtig, ja, Bauträger auch unterschiedliche Anforderungen etc. Aber nichtsdestotrotz ist es zumindest so, dass ich halt diese andere Perspektive eben auch mitbringe und wir im operativen Business eben sichergestellt haben, dass wir eben in keine Konflikte reinlaufen.
Da stellen wir das gerade sehr interessant vor, wenn du quasi die Konditionen von größeren Marktbegleitern mit verhandeln würdest. Ist wahrscheinlich gut, da nicht mit am Tisch zu sitzen.
Ja, es ist zumindest, also in der Tat. Ja, ich glaube, das ist genau das Problem. Ja, ich glaube, gerade wenn wir dann bei Marktbegleitern noch die Konditionen, ich meine, wir wissen ja auch, Homeday listet auf allen Plattformen, ja. Und klar, diese Diskussionen, die werden natürlich auch geführt und die werden dann aber ohne mich geführt.
Ja. Der langfristige Plan dahinter, also du hast ja jetzt eben auch schon ein paar Beteiligungen genannt, MPro, Makler-CRM.
Ja.
Dann Neuraum, wo es ja dann auch um Fertighäuser, glaube ich, geht, ne, als Plattform. Das ist ja schon ein Ökosystem, ein starkes Ökosystem, was da ist.
Ja.
Wie ist da euer Blick drauf? Wo soll das mal hingehen?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, und ich meine, so ein Blick verändert sich natürlich auch. Ein Blick verändert sich sicherlich auch in der Konstellation nochmal. Gucke ich vorher auf einen europäischen Player, den man baut. Ja, wenn ich mir ansehe, Aviv in der Konstellation europäisches Ökosystem aufzubauen mit entsprechenden Landesbeteiligungen, ist nochmal ein anderer Blick, als wenn ich dann jetzt sozusagen auf einer Landesebene drauf gucke und mir die Frage stelle, welchen Mehrwert bringen die jeweiligen Beteiligungen. Der Blick darauf ist natürlich ein unterschiedlicher. Ich glaube, am Ende geht es darum, dass wir sagen, wir wollen natürlich für unsere Kunden bestmögliches Angebot anbieten, sehen aber natürlich auch, und jetzt auch gerade im Vergleich zu Wettbewerbern, dass wir ganz klar kein geschlossenes Ökosystem bauen wollen, ja, sondern wir wollen ein offenes Ökosystem. Wir sehen einen wahnsinnigen Mehrwert darin, dass eben unterschiedliche Partner, unterschiedliche Dienstleister eben ihre Dienste offerieren können und nicht nur der eine, den wir eben bevorzugen. Und so versuchen wir es auch zu spielen. Ja, ich glaube, wie wir es aktuell sehen, ist eher, dass wir sagen, wir haben das Know-how und die sehen die Perspektive der jeweiligen Anbieter. Ja, also ich weiß ganz genau, was beschäftigt einen Makler. Ich weiß ganz genau, was beschäftigt aktuellen Baufinanzierer. Ich weiß ganz genau, wie ist die Herausforderung im Neubausegment, um eben möglichst viel Know-how auch einfließen zu lassen in unsere Produktentwicklung dann auch bei Immowelt. Und natürlich dann auch verproben zu können, was bedeutet das eigentlich dann auch im Umkehrschluss fürs Ergebnis, wenn wir bestimmte Dinge ändern. Ja, weil ich glaube, diese Konstellation, dass wir unterschiedliche Datenpunkte haben, ja, um unsere Produkte zu verbessern, ist natürlich etwas, was einen enormen Vorteil darstellt. Ja, und was ganz klar ist, ich meine, wir werden mit Immowelt jetzt nicht der neue Makler werden, ja, das ist, glaube ich, klar. Was haben wir von Homeday übernommen, ist sicherlich die ganze Technologie rund um, wie qualifiziere ich Leads, ja, weil im Wesentlichen, wenn ich mir jetzt, im letzten Mal haben wir darüber gesprochen, was zeichnet Homeday aus, ja, als hybrider Makler sicherlich die digitale Generierung von Verkäuferkontakten und das Know-how, wo generiere ich Verkäuferkontakte, wie qualifiziere ich Verkäuferkontakte, wie verteile ich Verkäuferkontakte, das sind alles die Dinge, die wir dann eben auch als Setup sozusagen kopiert haben, bei Immowelt aufgebaut haben, damit eben Immowelt langfristig von all diesem Know-how profitiert. Ja. Gleiches dann aus Richtung Baudarlehen 24 beispielsweise. Was ist den Leuten wichtig in der Finanzierung? Welche Informationen brauchen sie, um eine Entscheidung zu treffen? An welchen Punkten stellt sich die Frage der Finanzierbarkeit etc., um das eben auch bei uns ins Produkt einfließen zu lassen, um damit eben einen besseren Service anzubieten. Aber die Offenheit, und wir zeigen das auch immer wieder, und ich glaube auch in den nächsten Monaten wird sich dort auch nochmal ein bisschen was zeigen, wie offen wir da tatsächlich eigentlich unterwegs sind. Das ist unserer Meinung nach der richtige Weg, wie wir uns am Markt positionieren können.
Es gibt ja Marktbegleiter, die das Ganze bündeln dann auch in Produkte. One System soll das dann heißen. Ich habe tatsächlich jetzt gerade auch einen Kunden, der das mir dann auch mal gezeigt hat. Mir ist das erst dann auch wie Schuppen von den Augen gefallen, was das dann bedeutet. Eigentlich ist es logisch, aber wenn man was One System dann zu Ende denkt, der sagte halt, die ganzen Einstellungen, die wir mal in meinem CRM gemeinsam vorgenommen haben, die sind jetzt sozusagen auf den One-System-Standard umgeswitcht worden. Ich bin gar kein Admin mehr in meinem CRM. Ich habe gar keine Kontrolle mehr über das, was ich tue, und habe damit auch tatsächlich echt ein Problem, diese Freiheit jetzt aufzugeben. Ja. Das ist aber ja die Maklerperspektive. Ne? Jetzt habe ich jetzt mal die negativen Seiten dargestellt, aber es gibt sicherlich auch positive Seiten, dass ich letztendlich weniger Kosten habe, mit Leads versorgt werde, etc. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie seht ihr so auf so ein Bundling von euren Angeboten gegenüber euren Kunden?
Ich glaube, also wir, lass mich mal so formulieren, ich kenne es natürlich auch aus der Maklerperspektive und gucke natürlich auch aus der Maklerperspektive drauf und auch aus den Diskussionen, die ich mit Kunden geführt habe, die teilweise eben auch schon, sag mal, mehrere Module kaufen und Kunde sind bei mehreren Modulen. Ich glaube, es ist natürlich eine individuelle Frage, die man sich beantworten muss, aber ich glaube, die Abhängigkeit, die damit einhergeht, die nimmt natürlich tendenziell zu. Und damit natürlich auch ein Stück weit unterwirft man sich am Ende natürlich auch potenziellen Preiserhöhungen, potenziellen Veränderungen, die dann eben noch kommen. Und ich glaube, das ist etwas, dem wir einen klaren Gegenpol entgegensetzen wollen. Ja, deswegen ist es für uns auch so, dass wir sagen, natürlich ist es für uns als Plattform super spannend, eben auch Produkte zu bündeln, gar keine Frage. Ja, ich glaube, alles das, was einen Makler, eine Maklerin erfolgreicher macht, ist etwas, wo wir sagen, gucken wir uns generell erstmal an und können wir uns auch natürlich vorstellen, grundsätzlich anzubieten. Was für uns der wesentliche Unterschied aber ist, ist, dass wir sagen, für uns steht die Qualität und das Ergebnis für Maklerinnen und Makler an erster Stelle. Und das heißt eben, dass ich nicht nur ein einzelnes Produkt einsetzen kann, was mir dann eben gehört, um zu sagen, du nimmst jetzt bitte das dazu, das ist die Option, sondern wir wollen eben auch diese Optionalität ganz bewusst anbieten. Ja, und deswegen sprechen wir auch mit Marktbegleitern, die wir eben möglicherweise Produkte bündeln können, die nicht direkt zu unserem Ökosystem gehören, aber nachgefragt werden, die aber Vorteile bieten. Und ich glaube, damit schaffst du es auch, eine Art Ökosystem zu bauen, aber ohne die Abhängigkeit aufzubauen. Ja, und eine gewisse Optionalität, Modularität zu schaffen. Ja. Das ist schon etwas, wo ich sage, wenn wir das in den nächsten Jahren schaffen, diese Optionalität auch nochmal zu erweitern, ja, ich glaube, das wäre ein wesentlicher Erfolg, aber eben nicht mit einem geschlossenen System und nicht mit einer einhergehenden höheren Abhängigkeit.
Jetzt sind wir schon mitten in dem Thema Scout, Abgrenzung zu euren wichtigsten Marktbegleitern. Wir wissen alle, Scout hat wahnsinnige Reichweite, 20 Millionen Nutzer pro Monat. Und da ist natürlich auch spannend zu sehen, wie geht ihr mit diesem Wettbewerb um und wie grenzt ihr euch ab? Wir haben gerade schon einen Punkt adressiert, ja. Wie läuft dieser Wettbewerb ab? Wie nehmt ihr den wahr und was ist eure Positionierung hier?
Ja, also ich glaube, also zum einen ist natürlich, ich glaube, der Wettbewerb wird erstmal als Ansporn und als Herausforderung wahrgenommen. Ja, und ich meine, es bringt ja nichts, um rumzureden. Ich glaube, dass Scout recht stark auf dem Markt positioniert ist. Ich glaube, das ist allen bewusst. Für uns ist es aber natürlich ein Anspruch, dem auch sozusagen nahezukommen, ja, und dem auch etwas Entscheidendes entgegenzusetzen. Und die Weichen, die wir jetzt gestellt haben, im letzten halben Jahr insbesondere, zeigen auch, dass wir dort einiges in der Lage sind zu verändern. Ja, wir haben jetzt die Nachfragesituation bei uns deutlich verbessert. Wir sind jetzt gerade year over year im Vergleich plus 43% mehr Nachfrage, mehr Anfragenden sozusagen auf die Objekte. Für uns ist natürlich immer die Diskussion in der Abgrenzung, Angebot und Nachfrage sind natürlich die entscheidenden Elemente. Ja, wir wollen einerseits Angebot schaffen, um eine organische Nachfrage zu generieren. Ja, ich glaube, es ist relativ klar, wenn ich einen Laden habe, dann ist die Vielfalt an Produkten, die ich dort zeigen kann, die ich offerieren kann, ist wesentlich ausschlaggebend dafür, wie viele Besucher ich in so einen Laden reinbekomme. Und ich glaube, in der Konstellation ist es natürlich für uns immer die Diskussion, auch mit allen Kunden darüber zu sprechen, wie können wir Partnerschaften eingehen, wie können wir neue Kunden gewinnen, die dann eben auch ihre Exposés bei uns inserieren entsprechend. Und daraus dann eben natürlich dann auch unseren Job wahrzunehmen, mit entsprechendes Marketing zu fahren, entsprechend auch die Nutzer abzuholen bei der Suche, ein gutes Sucherlebnis zu realisieren, um dann eben auch die Nachfrage zu liefern, die der Makler, die Maklerin dann im Endeffekt auch sehen möchte. Ja.
Wenn du über 43% mehr Nachfrage sprichst, ist das etwas, was alle beobachten im Markt oder ist das bei euch besonders stark in der Entwicklung?
Also so wie wir es sehen, ist es insbesondere bei uns besonders stark. Ja, wir gucken uns natürlich an, wie sieht der Wettbewerb aus im Vergleich dazu. Ich glaube, Zahlen gibt es natürlich nicht belastbare Zahlen, aber wir sehen am Markt eher eine gleichbleibende bis leicht steigende, maximal 5% Nachfrageentwicklung. Das heißt, die Dinge, die wir verändert haben, sind natürlich auch insbesondere darauf, dass wir eben einen anderen Fokus haben. Ja, dass wir andere Marketingkampagnen fahren, dass wir mehr Kunden dazu gewonnen haben, ein interessanteres Angebot haben, an unserer Plattform viel getan haben. Ja, auch insbesondere an unserer App einiges verändert haben über das letzte Jahr hinweg. Und das sind die Dinge, die sich jetzt dann eben auch bezahlt machen, diese Investments, die wir gehen. Und am letztlich natürlich, ich meine, es ist ja viele, viele Leute, die da mitwirken, tagtäglich, und viel Herzblut und Leidenschaft mit einbringen, ja, damit eben das Nutzererlebnis besser wird und damit wir eben bessere Leistung an unsere Kunden bringen.
Kannst du mal zwei, drei Veränderungen hervorheben, die einen besonders großen Impact hatten?
Also zum einen ist es tatsächlich die Art und Weise, wie wir Marketing aussteuern, dass wir Marketing jetzt wieder lokal denken, weg von zentral aufgestellten Teams hin zu lokalen Teams, Performance-Marketing nochmal anders zu fahren, insgesamt die Marke nochmal anders zu positionieren, ja. Die Art und Weise, wie du einsteigst bei uns auf den Marktplatz, wie die Suche startet, welche Optionalitäten du anbietest in der Suche, das sind alles so kleinere Elemente, ja, dass ich sage, ich habe einen Anrufer-Tracking etc., ja. Das sind alles Elemente, die dann eben Stück für Stück dieses Gesamtergebnis ermöglichen. Ja. Es ist, wenn es der eine Hebel wäre, ich glaube, das wäre leicht. Ja. Am Ende ist es natürlich bei uns auch, sind es vielfältige Teams, die wir parallel steuern und wo wir natürlich auch ein Gesamtbild, ein Gesamtziel haben, was wir dann als Team runterbrechen, natürlich auf die einzelnen Bereiche und wo wir eben sicherstellen müssen, dass das auch ineinander greift. Ja, aber ich glaube, einiges, was wir jetzt umgestellt haben, auch jetzt going forward, werden wir viel auch rund um unsere Vertriebsteams auch noch verändern, ja, klareren, stärkeren Kundenfokus zu bekommen. Das sind alles Dinge, die wir notwendig halten, um eben auf Dauer erfolgreich zu sein.
Jetzt haben wir Richtung Scout geguckt. Es gibt ja noch ein weiteres Portal, Kleinanzeigen. Es ist fairerweise so, bei meinen Kunden reinschaue, wo kommen die Kunden her, ist es auch häufiger so, dass Kleinanzeigen dort an zweiter Stelle steht als Lead-Zuführer nach ImmoScout und vor ImmoWelt. Wie nehmt ihr das wahr und wie reagiert ihr darauf?
Jetzt erstmal Gegenfrage an Lead-Zuführer heißt jetzt erstmal Anfragen oder tatsächlich auch Abschlüsse?
Anfragen.
Okay. Weil, also wie gucken wir da drauf? Sehen wir, dass Kleinanzeigen einiges tut, um im Segment stärker zu werden? Definitiv. Ja. Ich glaube, das ist klar, wird auch deutlich. Ich glaube, wir sehen aus der eigenen Herausforderung, wie wir auch, oder aus der eigenen Erfahrung, wie wir sozusagen auf unsere eigenen Herausforderungen blicken, muss ich sagen, finde ich, sind sie natürlich als horizontal aufgestellter Player, fehlt ihnen natürlich die Spezialisierung und fehlt ihnen auch das Know-how, wirklich in die Tiefe reinzugehen, das Wissen dann eben auch und diese Spezialisierung an den Kunden zu transportieren, weil man hat ja die Herausforderung, Kleinanzeigen hat ja die Herausforderung, dann neben Immobilien auch Skischuhe anzubieten und Musikinstrumente und. Und wenn ich mir ansehe, welche Herausforderungen wir immer wieder haben im Sinne von Datenqualität, welche Daten erhebe ich eigentlich, wie filtere ich, wie kann ich dann die besten Ergebnisse für Kundenanfragen rausgeben. Das ist ja durchaus auch herausfordernd in der Konstellation. Und wenn ich mir dann ansehe, die Herausforderung, die dann Kleinanzeigen hat, mit letztlich ja all diese Dinge zu ermöglichen auf der Plattform. Das ist, glaube ich, nochmal ein qualitativer Unterschied. Und diesen qualitativen Unterschied, den sehen wir eben auch, wenn wir uns, also zwei Dinge, die wir uns dazu ansehen. Das eine ist natürlich rein die Reichweite. Das andere ist, wie groß ist die Qualität der Anfragen tatsächlich. Und aus den Erfahrungen, die wir machen, sehen wir häufig, dass zwar auf einer rein auf einer quantitativen Ebene die Anfragen durchaus auf einem guten Niveau sind, qualitativ dann aber häufig dann eben auch nicht zum Abschluss führen, ja, oder zumindest schlechter konvertieren als das, was wir an qualitativen Anfragen dann eben generieren. Auch da wird Kleinanzeigen natürlich weiter dran arbeiten, gar keine Frage. Ich glaube, das ist, würde ich an ihrer Stelle genauso tun. Und deswegen versuchen wir natürlich eben auch sowohl bei der Menge deutlich zuzulegen, als auch bei der Qualität deutlich zuzulegen, indem wir eben auch besser nochmal dem Kunden klar machen, also versuchen, bereits in der Anfragesituation sicherzustellen, dass der Kunde auch wirklich nicht nur mal anfragen möchte, sondern ein ernsthaftes Interesse hat, indem ich halt auch nochmal den Kunden vorher informiere, was bedeutet das ganz konkret, wenn du jetzt hier anfragst, welche Immobilie ist die richtige für dich etc., dass wir halt dort eben auch noch stärker werden und in der Konstellation uns dann eben auch abgrenzen von Kleinanzeigen. Ja. Und es ist auch so, dass was ganz interessant ist, ist teilweise, dass auch im Privatsegment, also Kleinanzeigen ist ja insbesondere auch im Privatsegment stark. Und wir fragen uns natürlich auch, inwieweit wir im Privatsegment stärker werden können. Interessanterweise ist zumindest das Feedback, was wir jetzt auch bekommen haben, teilweise von Kundenbefragungen, dass ganz bewusst bei Kleinanzeigen auch angefragt wird, weil ich da eher mit einem Privatkontakt spreche, weil ich da eher auf einer Augenhöhe unterwegs bin. Heißt, dort wird von Anfragenden teilweise gerade eben nicht der Maklerkontakt gesucht. Ja, und das ist etwas Interessantes, was wir jetzt in der letzten Umfrage, die wir gemacht haben, dann eben auch nochmal gesehen haben, dass wir sagen, okay, damit ist es ja eigentlich nicht unsere Zielgruppe, die dort eben auch gefragt werden soll. Und insofern versuchen wir dort eben auch nochmal klarer zu sein in der Positionierung, im Sinne von, wir sind eben der Partner der Profis, wir sind ganz klar an eben Maklerinnen und Makler gerichtet, Bauträger gerichtet etc., aber alle, die professionell auf dem Segment unterwegs sind. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir eben auch weiter dran arbeiten werden, um das stärker nochmal auszuarbeiten.
Also ich hatte tatsächlich einen Kunden gerade, der rein mit Innenprovision unterwegs ist, also für den Käufer dann provisionsfrei. Und deswegen hat er zum Beispiel ohne Makler inseriert. Ja? Und hat dann eben auch berichtet, dass er darüber ganz viele Interessenten gewonnen hat, die eher aus dem Kapitalanlegermilieu kommen und dann auf der Suche waren nach einem günstigen Einstieg in eine Immobilie und gar nicht darauf vorbereitet war, dass er jetzt im Prinzip mit einem anderen Profi zu tun hat. Und ja, die Kontakte haben dann natürlich nicht so lange gedauert, weil das dann in der Regel vom Preis dann einfach auch nicht zusammengepasst hat. Ja.
Ja, ganz spannend.
Ja, genau. Du hast jetzt die Möglichkeit, du kannst aufräumen mit dem größten Missverständnis, das Makler über Immowelt haben.
Lass mich, Missverständnis, was Makler über Immowelt haben. Jetzt müsst ihr natürlich erstmal wissen, welches Verständnis haben Makler über Immowelt. Ich glaube, lass mich so formulieren, was ich immer mal wieder höre, ist natürlich die Diskussion, sind Portale eigentlich Konkurrenz, ja, oder wie positioniert man sich mit den Portalen? Und ich glaube, für uns ist es eben ganz klar, für uns ist es eben ein Miteinander. Wir sind keine Konkurrenz, sondern wir wollen eben Maklerinnen und Makler erfolgreicher machen. Ja. Am Ende ist es auch das, was wir jetzt auch in die Veränderung des Unternehmens mit reinbringen, nochmal mehr, ist eben die Perspektive aus einer Maklerperspektive. Wenn ich drauf gucke, auf einem Portal, dann ist es für mich natürlich interessant. Ich sage, ich will zum einen Anfragen haben. Ich brauche Leads. Ja. Die sollen eine hohe Qualität haben. Und im Idealfall sollen die auch geringe Kosten verursachen. Ja, und der Aufwand soll möglichst gering sein. Wenn wir darauf gucken, gucken wir natürlich auch im Sinne von, was können wir bieten? Was sind so die technischen Herausforderungen? Und für die Makler ist es dann eben da auch technische Lösungen zu einer Integration. Wie kann ich sozusagen diesen Fokus, den das Portal dann eben möglicherweise kostet, einem Makler, wie kann ich das ein Stück weit reduzieren und den Arbeitsalltag zu erleichtern? Gleichzeitig nehmen wir natürlich auch die Kundenperspektive ein und versuchen eben den Kunden bestmöglich, ist dieses Thema Marktüberblick, ja, was ich initial hatte zum Thema Portal. Wenn ich mich an meine eigenen Suchen und auch jetzt bei dem Thema Sanierung, habe ich natürlich auch geguckt, macht das überhaupt Sinn? Wie komme ich zu der Idee, macht Sinn? Ich gucke mir natürlich an, was gibt's am Markt, was gibt's für Alternativen, um mir einen Überblick zu verschaffen, was wären denn überhaupt echte Alternativen? Ja, und ich glaube, das hilft natürlich, auch wenn ich mir an meine eigenen Immobilienkäufe zurückdenke, war es immer die Situation, dass ich mich mit einem gewissen Objekt oder einer gewissen Region beschäftigt habe. Und je mehr Objekte ich mir angesehen habe, desto klarer wurde auch mir ein Bild, was ich eigentlich suche. Und das können natürlich Portale leisten. Ja. Und ich glaube, dann eben ist es natürlich auch dann wieder ein Ansporn auch, an die Maklerinnen und Makler selber besser zu werden in der eigenen Leistung, in der Beschreibung, in einem guten Preis für ein Objekt. Ja, ich glaube, natürlich ist es so, dass man sich dann dem Wettbewerb stellt. Ja, wenn ich in einer Region inseriere, dann bin ich eben in der direkten Konkurrenz mit dem, was sonst angeboten wird. Und ich glaube, am Ende sorgt das natürlich dafür, dass das Ergebnis für den Kunden wiederum ein besseres ist, weil es vergleichbarer ist, weil es nachvollziehbarer ist. Und was für uns wahnsinnig wichtig ist, und das ist auch die wesentliche Weichenstellung bei uns, ist nochmal einen klareren Fokus darauf zu geben, was die Hauptziele unserer eigenen Vertriebsteams sind. Ja, und die Hauptziele unserer Vertriebsteams knüpfen wir mittlerweile an den Erfolg der Makler. Ja, das heißt, wir sagen, nur wenn Maklerinnen und Makler erfolgreicher werden durch die Zusammenarbeit und wir einen echten Mehrwert liefern, dann sind wir auch mit unserem eigenen Anspruch, werden wir unserem eigenen Anspruch gerecht. Und ich glaube, das ist einerseits wahnsinnig wichtig für unsere internen Teams zu verstehen, dass unser Erfolg natürlich untrennbar mit dem Erfolg der Maklerinnen und Makler verbunden ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine gute Message unseren Kunden gegenüber, weil die natürlich wissen, am Ende ist es der Gesamterfolg, den man betrachtet und nicht eine Partei, die sich versucht zu optimieren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch gerade in Abgrenzung zum Marktführer deutlich anders machen wollen.
Wie muss ich mir das dann konkret vorstellen? Also es hört sich toll an.
Ja.
Wie macht man das dann operationalisierbar, dass euer Vertrieb davon profitiert, dass der Makler erfolgreich ist? Also das muss man ja erstmal messen können,
ja.
Und dann muss man es eben auch in Vergütung oder anderen Möglichkeiten auch incentivieren.
Ja, also im Wesentlichen ist es natürlich so, wir gucken uns ja an, wie aktiv sind unsere Kunden auf unserer Plattform. Wie viele listen sie tatsächlich, wie viele Anfrage bekommen sie und auch natürlich wachsen sie nicht, ja, und kündigen sie nicht, ja, Kündigungsanfragen. Ich glaube, bei Kündigungsanfragen ist natürlich immer wieder die Diskussion, teilweise natürlich eine gewisse Saisonalität, ja, weil wenn kleinere Makler unterwegs sind, die dann eben eher ich sag mal, ad hoc nochmal inserieren und dann bestimmte Inserate eben nicht mehr haben, ja, dann ändert sich etwas. Dann gibt es natürlich auch die strategisch einfach mal kündigen, um zu sagen, da habe ich erstmal ein neues Gespräch, ja, kann nochmal verhandeln etc. Das ist auch ganz klar. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo sie sagen, okay, zu wenig Nachfrage in der Region etc. Und Nachfrage in der Region ist ja immer aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Und ich glaube, in der Vergangenheit gucken wir natürlich drauf und hat auch unser Vertrieb drauf geguckt und gesagt, okay, dann scheinen wir in diesem Segment nicht stark zu sein oder in dieser einen Region nicht stark zu sein. Wo wir aber hinwollen, ist, dass wir tatsächlich auch unsere Vertriebsteams denen die Daten zur Verfügung stellen, zu sagen, guck doch mal tiefer rein, wie ist der Markt da denn aufgestellt? Na, wie viele Listings sind live, wie viele Inserate sind live, wie hat sich's verändert über die Zeit, wie sieht die Nachfragesituation aus, ist es eine gute Nachfragesituation oder ist es eine schlechte Nachfragesituation? Wie sehen die Inserate aus? Wie ist auch der Durchschnittspreis im Vergleich zum Marktumfeld? Ja, meine Vorstellung ist schon, dass unsere Sales-Teams in der Lage sind, dort ein echter Sparring-Partner auch für unsere Kunden zu sein, um zu sagen, hey, ich habe mir eure Listings angesehen. Im Vergleich dazu sind andere Listings möglicherweise aussagekräftiger oder im Vergleich dazu, ihr seid jetzt irgendwie x Prozent über dem Durchschnitt oder ihr habt so und so viel mehr Nachfrage als andere oder so und so viel weniger Nachfrage, um dann eben aber auch zielgerichtet anzubieten, was sind die Produkte, und wir haben ja in unseren Paketen auch unterschiedliche Leistungen, die man eben, die inkludiert sind, die man eben dann auch anwenden kann, ja, Boosterfunktionen etc. Und um dann eben ein guter Sparringpartner zu sein, wie nutze ich unser Produkt am besten, um das beste Resultat zu erzielen? Ja, und ich glaube, dann geht es natürlich darum, dass wir sagen, als Umkehrschluss ist es natürlich, wenn Makler bei uns größer werden, wenn Makler bei uns mehr listen, ja, dann werden sie auch über die Zeit mehr bezahlen, weil sie eben pro Listing dann eben den gleichen Preis möglicherweise haben, aber andere Funktionalitäten dazu nehmen etc., dadurch eben erfolgreicher sind. Und das ist eben das, was wir in diesen Teams eben auch incentivieren wollen und natürlich eben auch den Erfolg im Sinne von, wie geht die möglicherweise die Kündigungsanfragen, wie verändert sich dort die Zahl? Ja, weil am Ende ist es natürlich so, der Markt ist ja, ich sag's mal, relativ überschaubar, ja, im Sinne von 27.000, 28.000 Makler, je nachdem, welcher Zahl man aktuell glaubt, ja, ändert sich immer mal so ein bisschen, fluktuiert natürlich um ein paar Neustarter, ein paar Leute, die möglicherweise in Rente gehen oder aus anderen Gründen Geschäftsbetrieb einstellen. Und insofern ist es für uns natürlich eben auch wichtig, die Kundenzufriedenheit einfach in den Mittelpunkt zu stellen und mit unseren Kunden eben zu wachsen und das dann entsprechend mit den Teams auch zu verzielen. Ja, das ist, glaube ich, das, was wir, sind wir gerade mitten in der Umstellung. Da sind wir gerade in der sozusagen letzten Schritten, haben systemisch jetzt einiges geändert, haben jetzt gerade bei uns auch Salesforce eingeführt. Ja, das heißt, dort auch für die Vertriebsteams nochmal andere Prozesse, andere Tools. Auch sicherlich mit der einen oder anderen Herausforderung. Ja, ich glaube, du kennst das Thema CRM-Systeme ganz gut. Ja, und ich glaube, ich habe auch in meiner Karriere unterschiedliche CRM, unterschiedliche ERP-Systeme, Shop-Systeme eingeführt in unterschiedlichen Unternehmen. Und ich glaube, so richtig reibungslos habe ich es bisher noch nicht erlebt. Das mag an mir liegen, mag aber auch an der Herausforderung liegen. Und ich glaube, da geht es aber darum, ich meine, am Ende auch immer wieder uns auch klar zu machen. Und das machen wir natürlich auch mit den eigenen Teams. Warum machen wir das eigentlich? Ja, warum führen wir jetzt ein neues CRM-System ein? Und das Ziel ist natürlich, dass wir mehr Leistung, besser unsere Kunden bedienen können, dass wir besser auch in die Gespräche reingehen können, unsere Vertriebsmitarbeiter dann entsprechend besser vorbereitet sind auf Calls, genau wissen, wie ist die Situation beim Kunden, wie viel Nachfrage ist vorhanden, wie viele Listings sind vorhanden etc. Ich glaube, das ist ganz wesentlich und das sind eben wesentliche Stellschrauben für uns auch, die wir sagen, die notwendig sind, um eben diesen Fokus aufs Land und auch auf den Erfolg zu bekommen, die aber natürlich immer in der Einführung mit Schmerzen verbunden sind.
Das heißt, ihr geht halt viel, viel datenbasierter, viel beratungsorientierter letztendlich in die Gespräche rein, um den Kunden Potenziale aufzuzeigen, ihre bestehenden Listings zu optimieren, gegebenenfalls auch mehr Listings zu machen, um gemeinsam erfolgreich zu sein.
Korrekt. Das ist im Wesentlichen die Strategie.
Ja, und ihr habt täglich Millionen Datenpunkte, hast du ja gerade schon erhoben. Ja, jetzt ist natürlich auch die Frage, neben der Perspektive, das für die Makler stärker zugänglich zu machen. Was sagt das eigentlich über die Marktentwicklung aus? Also was seht ihr in den Zahlen, wie sich der Markt insgesamt jetzt aktuell entwickelt hat und weiterentwickelt wird möglicherweise?
Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, das Traurige, aber die Realität ist leider auch, vor ein, zwei Monaten hätte ich die Frage auch noch anders beantwortet als jetzt. Ich glaube, was wir schon merken ist, lass mich so formulieren, wir sehen grundsätzlich eine Stabilisierung am Markt. Ja, wir sehen grundsätzlich eine Stabilisierung am Markt, wir sehen nach wie vor steigendes Angebot, wir sehen, dass die Kaufpreise, also Kaufpreisvorstellungen vom Verkäufer und Käufer sich tendenziell angenähert haben. Ja, das heißt, insbesondere natürlich in den letzten Krisenjahren sind sie ja teilweise stärker auseinandergedriftet. Das hat sich jetzt ein Stück weit bereinigt und liegen wieder näher zusammen. Wir sehen aber auch, und da hilft uns jetzt natürlich der Blick dann auch eben auf unsere Portfoliounternehmen, einen unglaublichen Impact jetzt durch die geopolitischen Veränderungen, durch die Zinsen, die sich noch verändern und natürlich auch durch die Unsicherheit am Markt. Ja, und ich glaube, jetzt gerade natürlich auch Iran-Krieg jetzt, der jetzt relativ kurzfristig noch mit reinkam, mit dem Impact auf, wie verändern sich die Zinsen, wie ist der Ausblick auch auf die Bauzinsen. Da gucken wir schon, wie soll ich sagen, recht verhalten drauf, lass mich so formulieren. Ja, ich glaube, nach wie vor sehen wir, dass das Thema Wohnen und das Thema entsprechend auch, ich sage jetzt mal, Investitionen in Immobilien nach wie vor wichtig ist und auch an Relevanz nicht verloren hat. Ja, gleichzeitig sehen wir aber eben auch das Thema Leistbarkeit, ja, auch getrieben natürlich durch einen nicht wirklich größer werdendes Angebot, hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich verbessert. Ja, und deswegen, ich glaube, es bleibt ein herausfordernder Markt. Es bleibt ein Markt, in dem man auch teilweise länger nach passenden Käufern suchen muss. Das definitiv. Ich glaube, über den Mietmarkt muss man nicht so richtig sprechen, weil der ist ja, also insbesondere in Ballungszentren, eine recht große Herausforderung. Ja, und das sehen wir natürlich auch. Das sind ganz andere Herausforderungen, die unsere Kunden da haben. Da geht es eher darum, wie werde ich der Masse an Anfragen Herr. Ja, was natürlich auch in der Konstellation unglaublich spannend ist. Aber ich glaube, wichtig ist immer auch bei kurzfristigen Krisen und was mich auch immer wieder positiv gestimmt hat, wenn ich auf Events mit Kunden spreche, die teilweise 10, 20, 30 Jahre am Markt sind, ja, die sagen natürlich schon, ist ja nicht die erste Krise, die wir haben. Ist ja nicht die erste Krise, die wir durchleben. Ich habe schon ganz andere Zinsen gesehen. Ich habe schon ganz andere Baukosten gesehen, ganz andere Herausforderungen gesehen. Und ich glaube, was wir aber bei all diesen Markt, bei den Kunden oder auch bei den Marktbegleitern sehen, ist dann eben, dass wir sagen, langfristig ist es ein positiver Trend. Wir sehen insbesondere auch in der städtischen Entwicklung, sehen wir nach wie vor steigende Preise. Und wir sehen eben auch, dass nach wie vor die Lust auch an der eigenen Immobilie und das Ziel, eine eigene Immobilie zu besitzen, dann tatsächlich auch tendenziell eher zunehmen. Ja, das ist zumindest das, was unsere Daten zeigen. Und muss man gucken, wie sich tatsächlich entwickelt, weil die Glaskugel haben wir natürlich leider auch nicht. Aber wir gucken schon auf strukturell gesunden Markt.
Dann gibt es natürlich noch einen anderen Megatrend, an dem wir hier jetzt heute nicht vorbeikommen. Das ist künstliche Intelligenz. Wir haben im Vorgespräch ja schon ein bisschen, sind wir da eingetaucht und haben gemeinsam festgestellt, wie wahnsinnig dynamisch eigentlich die Entwicklung ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, was macht das mit einem Immobilienportal? Was macht das mit dem Suchverhalten bei den Suchenden? Und ja, was macht das mit Arbeitsabläufen in einem Unternehmen? Vielleicht fangen wir mal mit den Arbeitsabläufen an. Wie setzt ihr heute schon bei euch KI ein? Was ist für euch so ein echter, cooler Use Case, wo ihr sagt, da hat uns KI geholfen?
Ich glaube, das ganze Thema Umgang mit KI ist natürlich etwas, was wir als große Veränderung und als auch große Herausforderung ins Unternehmen sehen, ganz klar. Wo wir aber sagen, der wichtigste Punkt ist erstmal, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit KI überhaupt in Berührung kommen, ja, tatsächlich arbeiten. Und die Anwendungsfälle sind natürlich unterschiedlich, je nachdem, in welcher Abteilung man arbeitet. Ja, ich glaube, wir haben natürlich selber KI da im Einsatz, die bei uns sozusagen in der Umgebung dann entsprechend läuft, um die Daten möglicherweise nicht noch weiter zu teilen an der einen oder anderen Stelle. Und ich glaube, wo hilft es uns aktuell? Zum einen in der, ich sag mal, in der Produktivität im Sinne von, wie viel Arbeitsleistung kann gebracht werden, wenn es dann eben, ob es nun Erstellung von Texten ist, ja, ob es nun Erstellung von Präsentationen sind, ob es jetzt Entscheidungsdokumente sind, ja, die wir, ich sag mal, zum einen initial deutlich schneller erstellen können und dann interessanterweise auch, und dafür benutze ich es persönlich zum Beispiel immer wieder gerne, einfach um eigene Gedanken zu hinterfragen, um eigene Gedanken wirklich zu challengen. Ja, im Sinne von, wir gucken uns eine neue Abteilung an, möchten eine Abteilung umstellen, möchte Inszenierung verändern. Ja, und genau die Diskussionen, die wir vorhin hatten, ja, wenn wir darüber sprechen, wie ändern wir eigentlich unser Vertriebsteam, wie führen wir eigentlich so Themen wie Customer Success ein, dass ich dann natürlich auch versuche, mit der KI entsprechend zu challengen, was ist eigentlich mein Ziel, was soll eigentlich bei rauskommen, wie sieht unser Konzept aktuell aus, um das entsprechend zu erreichen. Und dann aber auch ganz bewusst an die KI Fragen zu stellen ist, wo siehst du Herausforderungen, wo siehst du Schwachpunkte, welche Punkte sind nicht adressiert, sag mir, was habe ich vergessen einzuplanen, was ich aber einplanen sollte, um best in class, was sind andere Modelle, die spannend sind, und gar nicht, um dann zu sagen, das ist der letzte Schliff der Veredelung, sondern eher zu sagen, ich kann mich auf einem Expertenniveau mit unterschiedlichen Perspektiven relativ schnell unterhalten, das ist das falsche Wort vielleicht jetzt, ja, aber herausfordern lassen und neues Input, neue Inspiration bekommen auch, um das, was wir sonst so planen, zu hinterfragen, zu verbessern, ja. Und wenn man das dann eben mit den Kolleginnen und Kollegen macht, die dann gemeinsam an solchen strategischen Themen arbeiten, ja, dann hat man natürlich deutlich schnell deutlich bessere Meinungen, deutlich bessere Kommentare und ein deutlich besseres Arbeitsergebnis. Und das ist insbesondere das, insbesondere der Bereich, wo wir KI heute stark einsetzen, ja. Und gleichzeitig natürlich dann auch im Sinne von im Product- und Tech-Bereich bei uns recht stark. Ja, es gibt natürlich auch bei uns im Tech-Bereich bereits Teams, die viel mit KI auch Code erstellen lassen. KI, die viel Code-Reviews auch durchführt, wo wir sagen, wenn wir Dinge programmieren, dass wir dann sagen, okay, erstmal die KI einmal rüberlaufen lassen, um zu checken, wo sind möglicherweise Schwachstellen, wo sind möglicherweise Fehler etc. Das heißt, das sind so die Bereiche, in denen wir viel auf KI intern schon jetzt setzen. Ja.
Wie siehst du das für die Anwender auf Immowelt? Wie die in Genuss von KI-Funktionen, Homestaging oder Renovierungsfunktion, Entrümpelungsfunktionen vielleicht bei entsprechenden Immobilien, macht ja der eine oder andere am Markt schon.
Ja.
Ist das etwas, was du auch für den Anwender auf Immowelt sehen würdest?
Ja, definitiv. Sind auch einige Bereiche, die wir entweder gerade verproben und auch schon am Ausrollen sind. Ja, wir versuchen immer wieder auch bei neuen Features zumindest immer mal den AB-Test zu machen. Ja, das heißt, dass ich sage, für eine Kundengruppe rolle ich es schon aus, für die andere Kundengruppe noch nicht, um eben auch besser zu verstehen, was macht das eigentlich mit dem Ergebnis. Ja, ich glaube, dieses ganze Thema datengetrieben Entscheidungen zu treffen ist für uns immer wahnsinnig wichtig, weil das eine ist natürlich ein gewisses Bauchgefühl, wo ich sage, ja gut, hat erstmal einen Mehrwert, ja. Die Frage ist nur, wozu führt das eigentlich? Ja, führt das zu mehr Anfragen? Führt das tatsächlich zu mehr Anfragen? Führt das zu qualitativ hochwertigen Anfragen, wenn ich entsprechend ein Homestaging vorher anbiete? Weil ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, auch KI, insbesondere in dem Maßstab, über den wir sprechen, kommt ja mit einigen Kosten einher. Ja, das heißt, es ist ja mitnichten so, dass ich sage, das kostet am Ende nichts und ich habe da einfach die Möglichkeit, dort die ganzen Bilder zu verarbeiten, sondern die Kosten sind ja durchaus substanziell. Und da muss man sich schon die Frage stellen, was hat jetzt den größeren Mehrwert für den Kunden? An welcher Stelle ist es Spielerei? An welcher Stelle ist es ein wirklicher Mehrwert? Ja. Und ich glaube, wir sehen aktuell eben auch in unterschiedlichen Bereichen, dass viele Unternehmen aktuell ja selber auch probieren, erstmal herauszufinden, wie wird es eigentlich wahrgenommen? Ja, in der Chat-Funktion, die ich anbiete für einen Kunden, in der Suche, wo ich versuche, eine Suche anzureichern. Und ich glaube, wir hatten im Vorgespräch ja einmal darüber gesprochen, ich glaube, was wahnsinnig spannend wird, ist natürlich der Switch im Sinne von Agentic AI. Wenn ich dann darüber hingehe und sage, ich habe vielleicht mein Mobiltelefon weiß recht viel über mich, kennt mein Bewegungsprofil, weiß möglicherweise, weil ich es eingebe, welches Einkommen habe ich, was sind meine Hobbys, wo wohnen meine Freunde, habe ich Familie, was sind meine Hobbys und so weiter und so fort. Das ist mir wichtig, um dann eben auch entsprechend Anfragen an Portale zu richten, um zu sagen, guck mal hier, ich suche für Robert eine neue Wohnung und Familie. Das sind die Anforderungen, gib doch mal bitte zurück, ne? Und ich glaube, die Diskussion haben wir natürlich dann schon auch bei uns im Sinne von A, kommt das? Ja, Fragezeichen. Und B, wenn das kommt, was sind für uns dann die relevanten Dinge, die wir auf jeden Fall umsetzen müssen? Ja, wie können wir entsprechend Daten zur Verfügung stellen? Wie können wir entsprechend auch Inserate anreichern, um eben diese Informationen zur Verfügung zu stellen? Und da sehen wir uns dann eben auch schon als Partner auch entsprechend für die Makler, um genau diesen Schritt für möglicherweise steigenden Anfragen von der KI sozusagen oder den Agenten dann, wenn man so möchte, dem Herr zu werden und da eben ein gutes Matchmaking herzustellen. Ja, weil am Ende für uns geht's natürlich um ein Matchmaking. Ja, wir wollen einen Anbieter zu einem Kunden bringen. Und in der Konstellation sehen wir uns natürlich und fragen uns natürlich, wie verändert sich unsere Rolle durch KI und wie können wir sicherstellen, dass auch, wie auch immer, die Entwicklung kommt. Und ich glaube, das Spannende ist auch da wiederum, also die Geschwindigkeit der Entwicklung hat zumindest, ich würde sagen, also lass mich sagen, es hat mich nicht über, na doch schon überrascht, ehrlicherweise. Ich glaube, dass wir in so kurzen Zeitabständen so massive Veränderungen auch in der Qualität der Ergebnisse sehen, hat mich überrascht. Ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich, an welchen Stellen wird es eingesetzt und wer setzt es ein und in welcher Masse wird es nachher dann auch tatsächlich adaptiert. Ich glaube, das sind so die Dinge, wo große Fragezeichen noch existieren.
Also du hast ja gerade Agentic AI selbst angesprochen. Das bedeutet ja letztendlich zum Beispiel, dass ein Agent, ein KI-Agent losläuft und, wie du es beschrieben hast, für mich selbstständig die Immobilienportale absurft und nach entsprechenden passenden Immobilien zu meinen Suchkriterien sucht und mir die dann auch in der KI-Oberfläche ausspuckt. Das heißt ja, das impliziert ja zum einen, ich starte die Suche innerhalb der KI. Ich besuche nicht ImmoWelt oder andere Immobilienportale selbstständig, sondern das macht mein KI-Agent. Der kuratiert die Ergebnisse dann für mich vor und präsentiert sie mir. Und das bedeutet natürlich für ein Immobilienportal, was von Listings ja auch im Wesentlichen auch lebt, potenziell schon eine ordentliche Veränderung und Bedrohung auch des gesamten Geschäftsmodells. Wie blickst du heute auf diese Bedrohungslage?
Ja, ich glaube, also wie wir aktuell drauf blicken, ist natürlich, dass wir sagen, wir wollen nach wie vor mit der Expertise, mit der Positionierung am Markt eben zentrale Anlaufstelle für Kunden sein und wollen eben sicherstellen, dass dann eher eine Partnerschaft mit den Agentic AIs stattfindet, ja, wo wir dann eben sicherstellen, dass wir über die Vielfalt, über eben auch das Angebot, was ich eben auch darstelle, wo ich eben nicht sage, pass auf, ich filter dir jetzt irgendwie 3, 4 potenzielle Ergebnisse vor, sondern ich glaube, gerade bei solchen High-Involvement-Entscheidungen, ja, anders als, ich frage mich jetzt, was für mich die besten Frühstücksalternative wäre oder Frühstückscafés, um irgendwie jetzt hier in Köln beispielsweise Freunde zu treffen, etc. Ja, ich glaube, da ist dann das Risiko einer Fehlentscheidung dann nicht so unglaublich groß, wie wenn ich jetzt sage, naja, möglicherweise habe ich aber eine andere Immobilie verpasst, irgendwas nicht gesehen, was ich hätte sehen wollen. Und ich glaube, da wollen wir sicherstellen, dass wir diese Transparenz, dieses zusätzliche Know-how eben bieten können, dass wir eben einen Mehrwert bieten für die Kunden, tatsächlich auch bei uns in die App zu kommen, bei uns auf die Seite zu kommen, um eben auch einen Mehrwert zu bieten. Ja, und ich glaube, dieses Thema AI wird bei uns natürlich auch weiter Einzug finden. Ich glaube, das ist ganz klar. Wir sind in unterschiedlichen Entwicklungen dran um eben auch sicherzustellen, dass wir den Kunden eben nicht bei uns verlieren und dass der Kunde nicht am Ende dann wirklich nur noch mit seinem Smartphone spricht und relevante Daten wir dann eben noch zur Verfügung stellen. Ja. Mhm. Das heißt, das ist schon der Blick, wie wir aktuell drauf schauen. Aber es ist natürlich eine Entwicklung, die wir uns, glaube ich, auch also wöchentlich, zweiwöchentlich auch in Teams genau ansehen und auch hinterfragen, wo müssen wir uns anders positionieren, wie können wir uns gut positionieren. Da sind wir aber ganz gut aufgestellt.
Wie seht ihr das heute? Was beobachtet ihr? Wie viel Traffic kommt über die KI-Modelle dieser Welt zur Immowelt?
Schwer zu sagen, je nachdem, wo ich mir welche Daten ich mir ansehe. Ja, derzeit eher im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Ja, wenn es 2% sind, ist es wahrscheinlich hochgegriffen, aber irgendwas in dem Prozentbereich.
Und dass ihr euch quasi über Integrationen in die KI-Modelle rein integriert, seht ihr da eine Zukunft drin?
Möglicherweise.
Möglicherweise.
Also ich glaube, es gibt, also lass mich so formulieren, wir gucken uns das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven an und wir überlegen uns natürlich auch unterschiedliche Strategien, wie wir uns potenziell aufstellen wollen. Und sobald es da eine Entscheidung gibt, die kommuniziert wird, kommunizieren wir sie.
Sehr gut. Die Frage ist ja auch bei den LLM-Modellen. Zur selben Frage bekomme ich ja häufig auch unterschiedliche Antworten. Und so wie ich das wahrnehme, werden die Immobilienportale schon auch als Dateninstitution von den KI-Modellen gewertschätzt. Ja.
Ja.
Und das führt mich eigentlich zum nächsten Thema, wenn ich jetzt über Sichtbarkeit nachdenke, sowohl als Immowelt als auch als Makler, dass Google diese AI-Overviews eingeführt hat, wo ja Google Gemini prominent eben auch KI-Antworten liefert auf die Fragen. Das führt ja dazu, dass wir einen wahnsinnigen Einbruch auch sehen bei Performance-Marketing-Kampagnen und auch bei den Klickraten auf die natürlichen Suchergebnisse, also die normalen Google-Suchergebnisse. Seht ihr da auch bei euch Effekte, dass ihr da umdenken müsst, wie ihr sichtbar bleibt auf den Google-Ergebnisseiten, wie ihr Performance-Marketing aussteuert? Kannst du uns da vielleicht auch ein paar Insights zu geben?
Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Beim Thema, also als Beispiel, wir sind jetzt auch beim Thema Mietpreise beispielsweise auch integriert in LLMs. Wenn du jetzt Mietpreise in Köln beispielsweise anfragen würdest, würde sicherlich auch ein Ergebnis, was von uns angereichert ist, mit erscheinen, um dann eben dann auch wiederum natürlich zum einen die Qualität der Antwort zu validieren, oder genau das, was du sagst, ja, als Institution für Daten, für Datenhoheit, für vergleichbare Daten wahrgenommen, um dann eben aber auch den Sprung bei uns ins Portal zu ermöglichen. Ja, und ich glaube, da muss ich gestehen, bin ich auch, also nicht im Detaillevel drin, sozusagen, wie die Kolleginnen und Kollegen dann tatsächlich ausspielen, auch im Marketingmix auf den jeweiligen Suchbegriffen, auf den jeweiligen Plattformen. Aber klar, das hat einen Impact auf das, wie wir arbeiten. Und das verändert eben da auch. Man, es ist ja, ich glaube, nach wie vor die Herausforderung, der Markt endet sich ja immer. Ja, und auch, glaube ich, die ganzen Suchverhalten. Ich meine, in der Vergangenheit gab es dann die Thematik, dass App-Tracking unterbunden wurde bei Apple. Dann gibt's dann wie bei Google irgendwie ein entsprechendes Core-Update und Algorithmen werden wieder verändert, Sichtbarkeit wird verändert. Ich glaube, all das sind natürlich Dinge, auf die wir auch im Marketing schon über die letzten Jahre immer wieder reagieren mussten und uns fragen mussten, was heißt das eigentlich konkret für die Art und Weise, wie wir Marketing betreiben? Das ist jetzt eben ein neues Thema, was sich verändert hat, was dann auch wieder bedeutet, dass man eben die Strategien verändern muss, wie man dann eben nach wie vor eine hohe Sichtbarkeit erzielt beim Kunden.
Dann schließt sich eigentlich die Frage an, KI, Makler, Zukunft und Portale. Wie schätzt du ein, wie die Rolle des Maklers in einer KI-dominierten Welt jetzt in 2, 3, 4, 5 Jahren aussieht?
Mhm. Ich glaube, vorab einmal die Diskussion, die wir intern da auch dazu hatten. Wir glauben schon, dass also KI definitiv nicht Makler ersetzen wird, sondern gute Makler besser machen wird. Warum gute Makler besser? Weil ich glaube, die Maklerinnen und Makler, die sich eben damit auseinandersetzen, wie sie KI künftig einsetzen können, um schneller zu werden, effizienter zu werden, die werden einen unglaublichen Produktivitätsboost verspüren. Ja, und ich denke dort insbesondere an so Arbeiten wie, sei es eine Terminierung, sei es eine Routenplanung, ja, vom Arbeitsablauf, wie ich sozusagen meinen Arbeitstag gestalte, sei es erstmal eine erste Antwort auf eine Kundenanfrage, sei es eine Unterstützung bei einer Terminfindung für eine Besichtigung, ja, bei der Einwertung beim Gewinn des Maklerauftrags eine gute Vorbereitung im Sinne von, wie leite ich einen Preis her, was sind Vergleichspreise, erstelle ich ein Exposé? Welche Daten brauche ich, um ein Exposé anzureichern? Wie einfach kann ich ein Exposé anreichern? Wenn du mich heute fragen würdest, kann ich mir vorstellen, dass in 2 Jahren eine Maklerin, Makler durchs Wohnzimmer geht mit dem Handy an und einmal auf Exposé erstellen klickt, um dann eben entsprechend die Videoaufnahme bereinigt zu bekommen, um, sag jetzt mal, die unaufgeräumten Ecken einmal revidieren, dann entsprechend Location-Daten hinzu, wie weit ist die nächste Schule entfernt und so weiter und so fort, um dann ein fertiges Exposé zu erstellen. Würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das in 2 Jahren möglich ist, würde ich aktuell als recht hoch einschätzen. Ja, und ich glaube, das sind natürlich auch Dinge, wo man sagt, sicherlich eine Herausforderung, auch für Makler und Makler der neuen Technologie dann auch wirklich Herr zu werden. Ich glaube, da wollen wir natürlich auch als starker Partner zur Seite stehen, um diese Technologie verfügbar zu machen. Ja, unseren Kunden dann eben auch Möglichkeiten bieten, das tatsächlich auch direkt über unser Portal zu tun. Gleichzeitig ersetzt es aber nicht die persönliche Beziehung und auch die Expertise, die Makler mitbringen und auch das Thema Vertrauen. Und als Beispiel, als wir unsere erste Immobilie gekauft haben, war es ganz spannend, ja, weil ich natürlich auch in der Konstellation, ich wusste natürlich, als ich mit dem Makler sozusagen durch Besichtigung gegangen bin und wir hatten damals einige Besichtigungen gemacht, war mir natürlich in der Situation klar, der Makler will natürlich auch verkaufen. Er hat ein großes Interesse daran, dass ich mich auch für die Immobilie begeistern kann. Aber in der Konstellation auch mir ganz klar aufgezeigt, zum einen hier Grundriss, ja, sieht aktuell so aus, die und die Optionen haben wir da und da schon gemacht, kostet so und so viel, hat mir also einen Mehrwert geboten, hat mir mit seiner Expertise dort definitiv bei der Entscheidungsfindung geholfen, ja, und hat aber auch verortet, Was sind Immobilien in der Region? Wie hat sich dort der Preis verändert? Das sind natürlich Dinge, die ich auch nachlesen kann. Aber wenn man dann in der persönlichen Beziehung, gerade bei solchen großen Investitionen, die es ja für die meisten ja tatsächlich sind, ja, once in a lifetime in vielen Stellen, einfach unglaublich Vertrauen geschaffen auch, dass das eine gute Entscheidung ist. Ja, und dass das der richtige Schritt ist. Und ich glaube, am Ende machen natürlich Menschen mit Menschen wieder Geschäft in der Konstellation. Und wenn man jetzt die Käuferperspektive, Verkäuferperspektive ist immer eine ganz andere. Verkäuferperspektive, ich glaube, am Ende sind es natürlich immer so die life-changing Moments, die dafür sorgen, warum jemand etwas verkauft oder warum jemand etwas kauft. Familie wird größer, Familie wird kleiner, zieht auseinander, ziehen zusammen, wollen, Job ändert sich von der Stadt auf Land oder. Das sind ja Dinge, die mit wahnsinnigen Veränderungen auch der Lebenssituation einhergehen in den meisten Fällen. Und das ist natürlich etwas, wo ich auch sage, da wünsche ich mir professionelle Begleitung, da wünsche ich mir jemanden, der wirklich auch mit Rat und Tat zur Seite steht und der mir auch hilft, möglicherweise in diesem Dschungel zu navigieren. Und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, das kann ich natürlich sagen, ja, die Leute sind ja viel informierter durch AI und können sich damit auch auseinandersetzen. Aber die Realität ist natürlich auch, dass insbesondere wir aus der Branche kommt, uns täglich damit auseinandersetzen und täglich AI auch gerade in diesem Zusammenhang auseinandersetzen. Für jemanden, der morgen verkaufen möchte, für jemanden, der morgen kaufen möchte, ist es dennoch ein Bereich, in den er sich erstmal einarbeiten muss. Und ich glaube, dort eine starke persönliche Beziehung zu haben und zu helfen, in diesem Markt auch zu navigieren und zu der richtigen Entscheidung zu finden, die ich ja teilweise selber noch nicht, finde ich ganz spannend. Bei einer Thematik, wenn ich anfrage bei einer KI, muss ich erstmal wissen, was ich will. Ja, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir wussten damals nicht so richtig, was wir wollen, beziehungsweise wir wussten zumindest nicht, welche Kompromisse sind wir bereit einzugehen. Ja, weil an vielen Stellen ist natürlich so, zumindest wenn ich jetzt im persönlichen Umfeld mal gucke, da hat keiner eine Immobilie gekauft oder gemietet ohne Kompromisse. Bei dem einen war die Straße dann doch ein bisschen näher, bei dem anderen war vielleicht, ja, ein bisschen weiter draußen, aber, ja, ein Raum fehlt, aber, ja, also ich glaube, am Ende ist es natürlich immer eine Situation von, welche Prioritäten setze ich, was ist mir besonders wichtig bei der Wahl einer Immobilie. Und da haben mir tatsächlich auch Makler geholfen, das zu challengen, auch zu hinterfragen bei Besichtigungen, ja, und selber auch erstmal eine eigene Meinung zu bilden und selber mir auch klar zu machen, okay, das ist es, oder uns klar zu machen damals, das ist es, was wir wollen, ja. Und ich glaube, dass das sich nicht maßgeblich ändern wird.
Ist auch meine Einschätzung, ja.
Tatsächlich?
Ja, total, total. Also der Prozess zur Vermarktung wird sich radikal verkürzen.
Ja.
Es wird deutlich schneller vermarktungsfähige Objekte geben, aus unterschiedlichen Gründen, weil es eben vieles automatisierbar ist, weil die Daten besser auswertbar sind, weil die Dokumentenanforderungen eben direkt auf die Reise gegeben werden kann und ja die Unterlagen auch schneller analysiert werden können. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte. Aber dann tatsächlich bei dem Volumen braucht man auch die Einordnung der Experten zum größten Teil. Ja, wie kommen wir jetzt von der KI zum deutschen Immobilienpreis? Wir machen es einfach. Wir machen einfach den inhaltlichen Schwenk. Ihr vergebt als Immowelt heute Abend im Palladium den deutschen Immobilienpreis. Holen uns doch nochmal ab dazu. Was ist die Motivation dahinter für Immowelt? Und was bringt euch auch der deutsche Immobilienpreis? Finde ich auch nochmal spannend.
Ja, also für uns ist es wahnsinnig wichtig, ein Event zu schaffen, wo im Endeffekt unsere der Markt, ja, die Marktteilnehmer wirklich auch mal gewürdigt werden für das, was sie tagtäglich leisten, ja, und zwar sowohl an tatsächlicher Leistung, an Mut, neue Wege zu gehen, Unternehmertum, Expertise, die sie mitbringen, aber auch die Leidenschaft rund um Immobilie. Und ich glaube, das ist etwas, was an vielen Stellen, ich glaube, wesentlich unterschätzt wird, mit wie viel Herzblut die Branche dabei ist und wie viel Einsatz auch dahinter steckt. Ja, und für uns ist es an der Stelle einfach auch eine gute Möglichkeit, eben auch ein Branchentreffen zu ermöglichen, Networking zu betreiben und auch Austausch untereinander zu ermöglichen, ja, in einem außergewöhnlichen Rahmen. Ja, in einem Rahmen, wo man sagt, das ist wirklich, da sind viele Entscheider der Branche anwesend. Es sind finden tolle Gespräche statt. Ich habe letztes Jahr war ich selber noch als Gast vor Ort. Ja, heute eher auf der Veranstalterseite. Tatsächlich auch auf der Bühne heute auch nochmal für einen Teil. Aber was mich wahnsinnig begeistert hat letztes Jahr und war einfach, wie offen und ehrlich alle in den Austausch miteinander gegangen sind. Ja, dass man gemerkt hat, auch damals in der Rolle als Home Day, ja, wo wir gesagt haben, so, okay, wie werden wir jetzt als Home Day auf dem deutschen Immobilienpreis wahrgenommen, wenn wir mit Wettbewerbern, mit Mitbewerbern, mit Marktbegleitern sprechen? Und habe aber festgestellt, dass gerade in der Atmosphäre war es ein super schnell, super ehrlicher und offener Austausch, auch über Dinge, die gut funktionieren, die nicht gut funktionieren, Herausforderungen, auch ein interessantes aneinander herantasten im Sinne von, wie macht ihr eigentlich das, wie macht ihr eigentlich das? Und am Ende glaube ich, der Markt ist so groß, dass der Mehrwert von echtem, ehrlichen Austausch für alle Beteiligten deutlich größer ist, als die Gefahr, dort Dinge preiszugeben. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was ich in der eigenen Wahrnehmung gesehen habe, was tatsächlich diese Strahlkraft dieses Events dann auch ausmacht. Und das ist etwas, was wir heute auch mit der Branche feiern wollen.
Aber es ist natürlich auch ein Rieseninvestment. Also ich komme ja als Jurymitglied, wo ich ja auch mitwirken darf, ja auch mit, wie auf welchem Professionalitätslevel das Ganze stattfindet heute Abend. Die Location ist auch top, Rebecca Mia als Moderatorin. Also das ganze Setting ist ja hoch professionell. Also da sieht man einfach auch, dass ihr das ernst meint, das Thema, und einfach auch mit einer richtig coolen, durchchoreografierten Veranstaltung einfach auch zeigen wollt, wie ihr als Veranstalter und Portalbetreiber das Thema Immobilienvermittlung auch angeht, nämlich auf dem höchsten Level, ne, so würde ich das jetzt mal übersetzen. Aber es ist natürlich auch ein Invest, ja. Also was seht ihr denn, was euch als Veranstalter das auch bringt?
Ich meine, es ist natürlich für uns ganz klar eben auch ein Branding-Thema und ganz klar auch eine Signalwirkung, wie wir uns am Markt positionieren wollen, ja, und den Anspruch, den wir eben auch haben. Und es ist in der Konstellation eben, wir wollen Exzellenz auszeichnen. Wir haben wahnsinnig viele Bewerbungen bekommen. Ich glaube, über 600 Bewerbungen, die insgesamt eingegangen. Müsstest du ja eigentlich besser wissen. Kann ich ja gleich nochmal die Fragerunde einmal umdrehen.
Ich habe keine 600 gesehen, weil es ein gutes Team gab, was natürlich auch
vorselektiert hat. Nein, aber es ist, also für uns ist es klar, einerseits natürlich die Möglichkeit zu bieten, Gelegenheit zu feiern, auch für die Branche zusammenzukommen. Natürlich auch Kundenbeziehungen aufzubauen, auszubauen. Ja, ganz wichtig, weil man muss ja nicht Kunde sein bei uns, um auf diesem Event zu sein. Ja, das ist vielleicht auch etwas, was unsere Veranstaltung ein bisschen was von Veranstaltungen der Konkurrenz unterscheidet, ja, oder abgrenzt. Was für uns auch wahnsinnig wichtig ist, da ein objektives Event draus zu machen. Ja, deswegen sind wir ja auch in unterschiedlichen Settings schon mal geteilt. Nicht tief involviert, kannst du ja gleich selber sagen, ja, im Sinne von, wer entsprechend Preisträger sind. Und klar, für uns ist natürlich eine Positionierung der Marke, eine Positionierung am Markt und eben auch eine Wertschätzung der gesamten Branche, die wir da gemeinsam mit eben allen vor Ort feiern wollen.
Ja. Genau, ja. Also ich bekomme es ja mit jetzt auch in der Jury. Ich war für mich auch selber zum einen das erste Mal in der Immowelt Jury dabei zu sein, diesen ganzen Auswahlprozess eben auch mitzumachen. Ja, es gab ja zwei Jury-Sitzungen, ja, wo wir sozusagen erstmal die Nominierten ermittelt haben in jeder Kategorie. Wir haben in der Jury sind sehr heterogene Truppe letztendlich, wo unterschiedliche Bereiche abgedeckt werden, vom Verwalter des Jahres über Makler des Jahres, Branchenpionier. Also es sind ja auch viele unterschiedliche Kategorien, eine große Breite. Und diese Breite setzt sich dann natürlich auch in der Jury fort, sodass wir da eben auch einen sehr interdisziplinären Austausch zu den unterschiedlichen Ideen haben. Aber was sehr, sehr faszinierend ist tatsächlich auch, wie viel Herzblut in ganz, ganz vielen Bewerbungen für den Deutschen Immobilienpreis steckt, wie viel Aufwand da auch hintersteckt, die Geschichten zu erzählen, die halt viele Makler eben auch auszeichnen und abhebt von ihren Marktbegleitern vor Ort.
Was hat dich am meisten überrascht als Jurymitglied in der Konstellation?
Sowohl die Bandbreite an Themen tatsächlich, also wir haben natürlich Gewerbemakler uns angeschaut, wir haben Residential Makler gesehen, wir haben PropTechs gesehen, junge PropTechs, alte PropTechs, große Makler, kleine Makler, also einmal komplett tatsächlich durch die Branche durch, bis hin zu Immobilienverwaltern auch und natürlich dann auch in der Kategorie Green Project ging es dann um grüne Bauweisen und nachhaltige Bauweisen. Also das war wirklich einmal kompletter Abriss der Branche an zwei sehr, sehr intensiven Tagen und dann in der Jury eben auch die Experten dann aus all diesen unterschiedlichen Disziplinen, die dann eben auch ihre Expertise und ihren Blick auf das jeweilige Konzept reinbringen, wo man dann vorher, wenn ich jetzt auf meine Kategorie jetzt Local Hero schaue, ja, wo ich dann natürlich auch aufgrund meiner Geschichte und meiner Beratertätigkeit einen gewissen Blick drauf habe Und dann von links oder rechts kommen dann ganz andere Einwürfe, und wo man dann drüber nachdenkt, Mensch, das ist auch nochmal eine interessante Perspektive. Lass uns mal drüber sprechen, was das jetzt für die Positionierung dieser Idee bedeutet. Also wirklich diese Breite sowohl bei den Bewerbungen als auch dann die interdisziplinäre, intensive Diskussion in der Jury. Mhm. Das waren für mich so die Dinge, wo ich in dieser Intensität und auch in dieser Breite vorher nicht mitgerechnet habe tatsächlich.
Und was zeichnet deiner Meinung nach die Gewinner aus? Also wie heben die sich dann sozusagen ab in der Konstellation?
Ich habe gerade von den ganz unterschiedlichen Kategorien gesprochen, ne? Also da müsste man jetzt wirklich auch in jede Kategorie auch reingehen und gucken, okay, jetzt in der Kategorie Makler des Jahres, was hat jetzt da den Sieger ausgezeichnet in der Kategorie Local Hero? Was sind da die Besonderheiten? Ich glaube, das, was jede Bewerbung, die es dann unter die Top 3 geschafft hat, ausgezeichnet hat, ist, dass sie sich auch auf sozusagen diese Bewerbung, dieses Verfahren, diese Jury auch ein Stück weit eingestellt hat. Also nicht nur Copy and Paste, einmal KI, fass mir mal zusammen, wer hier Robert Kaiser Immobilien ist, sondern sich wirklich Gedanken gemacht. Und das finde ich auch tatsächlich auch ein Wert, den dieser Preis dann wahrscheinlich auch für jeden Makler hat, ist, dass man sich nochmal hinsetzt und überlegt, was ist eigentlich so besonders an meinem Unternehmen? Was habe ich eigentlich in der letzten Zeit geleistet, über das es sich lohnt zu sprechen? Und das dann auch nochmal in ein Konzept zu gießen, vielleicht auch in ein Video zu gießen, das ist etwas, wo ich sagen würde, das müsste eigentlich jedem helfen, das regelmäßig zu tun, das regelmäßig zu reflektieren und das dann eben auch in dem eigenen Marketing, in der eigenen Positionierung dann auch umzusetzen. Und wir sehen das dann als Jury in den Konzepten, in den Videos, bekommen wir das dann gezeigt. Dann finde ich immer wieder faszinierend, diese Geschichten, die dahinter stehen. Und dieses jetzt in der Kategorie Local Hero, wo ich Ambassador bin, diese Präsenz vor Ort in den Regionen, in den Farms, was da auch über die eigentliche Vermittlung von Immobilien hinaus getrieben wird an Aufwand, um im Ehrenamt, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft vor Ort präsent zu sein. Das hat mich total beeindruckt.
Ja, Wahnsinn. Also ich finde auch, also ich glaube, ich muss ja gestehen, wie gesagt, letztes Jahr als Gast, war für mich auch eine Veranstaltung, die unglaublich viele neue Impulse und Perspektiven gegeben hat. Ja, und ich glaube, genau die Bandbreite, die du gerade beschreibst, auch wenn damals in der sozusagen Vorstellung der Nominierten und in dem Austausch dann auch derjenigen, die sich beworben haben für bestimmte Kategorien, fand ich unglaublich bereichernd. Ja, weil es immer auch nochmal den Status quo so ein bisschen hinterfragt, weil man sich genauso wie du sagst, ja, ich glaube auch immer so ein bisschen selber nochmal auf die Probe stellt, was macht's eigentlich tatsächlich aus? Ja, und ich glaube auch da in der Diskussion mit einigen Maklerinnen und Maklern damals gesprochen, und auch Projektentwicklern auch gesprochen gehabt, zwischen letztes Mal, die dann gesagt haben: so, hey, das hat ihnen tatsächlich in der Vorbereitung nochmal geholfen, wirklich mal zu hinterfragen, warum treten wir da jetzt eigentlich an? Warum bewerben wir uns eigentlich? Und was macht uns eigentlich so besonders? Und ich glaube, wenn man das weiß, dann eben auch natürlich, wenn man dann weiterhin mit seinen Kunden interagiert und das aber besser weiß, was uns eigentlich auszeichnet, kann das eigentlich nur helfen.
Ja, also wir hatten eine Bewerbung, die genau das auch tatsächlich beschrieben hat. Die haben gesagt, wir sind jetzt zum dritten Mal in Folge, haben wir uns für den Deutschen Immobilienpreis beworben. Und wir sind jetzt zweimal unter die Nominees gekommen. Wir sind jetzt das erste Mal unter den Top 3.
Ja.
Wir haben über die unterschiedlichen Bewerbungsphasen haben wir immer wieder dazugelernt und haben immer wieder an unserer Positionierung, an unserer Strategie gefeilt. Und das hat uns geholfen, auch erfolgreicher zu werden. Ne? Als wir uns das erste Mal beworben haben, waren wir bei Umsatzlevel X.
Ja.
Und jetzt, 3 Jahre später, durch das ganze Schärfen und Optimieren, sind wir beim Level Y. Und die haben genau diese Reise aufgezeigt. Und das ist eigentlich jetzt aus Veranstalter- oder auch aus Jurybrille, muss man sagen, das ist ja genau das, was man eigentlich auch erreichen möchte. Ne?
Ja, absolut.
Und das fand ich halt total wertschätzend, das nochmal zurückzubekommen und aber dann eben auch befriedigend in Anführungszeichen zu sehen, dass das halt auch einen Impact macht.
Ja, Ja, cool. Also auch wahnsinnig cool zu reflektieren tatsächlich in der Konstellation als Bewerber. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Kategorie und wer, aber dann drücke ich mal die Daumen, dass dort vielleicht auch tatsächlich ein potenzieller Sieger sich beworben hatte.
Möglicherweise.
Aber ich glaube, das werden wir heute Abend erfahren gemeinsam.
Genau.
Freue mich drauf.
Ich mich auch. Ja, Robert, jetzt sind wir einmal durch deine neue Rolle, durch Immowelt, KI, deutscher Immobilienpreis. Was haben wir vergessen?
Ich glaube, eigentlich relativ breit einmal den Bogen gespannt.
Ja, finde ich auch. Ich hatte viel Spaß dabei. Herzlichen Dank. Wir sitzen hier übrigens im Dominium. Ich darf immer auf den Kölner Dom blicken. Habe ich aber gar nicht so wahrgenommen.
Genau,
du sitzt genau davor, genau. Habe ich gar nicht so wahrgenommen, weil ich vorhin in unserem Gespräch vertieft war. Vielen Dank für die Insights. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich bin schon gespannt, wann wir uns das dritte Mal wiedersehen.
Sehr gerne.
Und die Frage der Fragen am Abschluss meines Podcasts ist immer, welchen Gast würdest du mir ans Herz legen, einmal in den Immocaser Podcast einzuladen?
Ja, ich habe natürlich darüber nachgedacht, spätestens auf dem Weg hierher, ja, weil ich ja vom letzten Podcast wusste, dass die Frage kommen wird. Und obwohl ich weiß, dass es tatsächlich ein Gast ist, den du schon eingeladen hattest, ja, ist es trotzdem ein Gast, wo ich mir sage, da wird mich interessieren, wie verändert sich das Geschäftsmodell möglicherweise eben auch da gerade durch KI? Das wäre Henrik Richter von Ohne Makler.
Ja.
Weil mit ihm gerade erst vor ein paar Monaten wieder gesprochen. Und ich glaube, das ist ein Bereich, wo ich sage, super spannend, was sich dort tut, auch mit Agentic AI going forward. Da würde mich mal seine Perspektive wahnsinnig interessieren. Und ich glaube, es kann für den einen oder anderen auch wahnsinnig spannend sein.
Ja. Definitiv habe ich tatsächlich die Tage noch dran gedacht, an den Henrik, der, wie ich weiß, den Podcast auch regelmäßig hört, dass es definitiv Zeit wäre, hier nochmal ein Update zu fahren. Ich werde den Kontakt suchen und ja, dann Henrik, wenn du das hörst, lass uns telefonieren, ja? Spannender Gast, ich freue mich drauf und dann wünsche ich uns heute erfolgreichen deutschen Immobilienpreis, eine schöne, launige Veranstaltung beim Lecker und Kölsch oder Glas Sekt im Anschluss und dann geht's in die Osterferien. Wo geht's bei dir hin? Machst du auch Urlaub?
Ich habe doch vorhin gesagt, ich saniere. Ja, also.
Kann man nochmal wegfahren?
Ja, hatte ich mir ursprünglich auch vorgestellt, aber die Realität zeigt dann doch, dass die eine oder andere Entscheidung noch getroffen werden muss. Planung. Also momentaner Plan ist, dass wir hier bleiben. Mal sehen.
Okay, dann wünsche ich viel Erfolg beim Sanieren.
Dankeschön.
Und bin gespannt auf die Ergebnisse, die du dann beim nächsten Mal berichten wirst. Herzlichen Dank auch an euch, liebe Hörer. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen wieder. Dienstag, 6 Uhr, Immocaser, Podcast-Zeit. Ciao.
Vielen Dank. Ciao.
Neue Folgen von Immocaser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.